Aus dem Radio Horeb Studio in München grüßt Sie Leon Bichler. Das Herz, gemeint ist nicht das Organ, gilt im biblischen Sinne als Sitz unserer tiefsten Emotionen, als Ursprungsort unserer Motivation und Handlungen, und darum geht es jetzt im Kurs Null. Der Theologe und Gebetshausgründer Dr. Johannes Hartl aus Augsburg sagt zu seinem folgenden Vortrag mit dem Titel »Im Herzen frei« mit eigenen Worten: »Du bist zu nichts weniger berufen als zur Freiheit. Doch unser Herz ist trickreich und verliert sich in falsche Loyalitäten. Lerne, im Herzen frei zu leben.« Und bevor jetzt gleich Dr. Hartl mit seinem Vortrag beginnt, darf ich Ihnen aus Zeitgründen zusammenfassend den Vortragsbeginn erläutern. Einleitend schildert Dr. Hartl einen Dialog des Philosophen Sokrates mit den sogenannten Sophisten, den Anhängern einer antiken philosophischen Strömung. Dabei wurde danach gefragt, was man unter Glück, Macht oder Freiheit zu verstehen habe und was nicht. In der antiken Philosophie gab es auch die Ansicht, der Mensch sei dann frei, wenn er von Anhänglichkeiten und Leidenschaften frei sei. Und auch der Buddhismus habe als eines der Hauptanliegen, sich selbst zu befreien von allen Leidenschaften, und zwar durch Meditation und Entsagung. Hingegen die Botschaft vom Volk Israel sei laut Dr. Hartl, dass wir Menschen wie Sklaven sind, die Gott befreit hat. Ähnlich sei die Logik zu erkennen, dass man vom Alkoholismus eben in der Regel nicht von selbst herauskomme, sondern Hilfe dazu brauche. Dr. Hartl stellt dem buddhistischen Freiheitsideal das biblische Verständnis von Freiheit gegenüber. Es handle sich in der Bibel um die Freiheit, sich hinzugeben. Besonders frei würden sich Menschen bekanntlich gerade dann fühlen, wenn sie sich selbst vergessen. Beispielsweise bei einem Kuss zwischen einem Liebespaar, bei dem man sich hingibt, oder auch bei der Hingabe an Gott. So gewinne man sich erst selbst, wenn man sich verliere. Dabei würde Gott wollen, dass man in gesegneten Wegen gehe. Jedoch setze das voraus, dass man eine gute Verbindung zu Gott habe. Hingegen sogenannte falsche Loyalitäten, wie Dr. Hartl sie nennt, seien Ansichten, denen man hartnäckig Gefolgschaft leiste, und sie widersprechen Gottes Willen. Auch Jesus Christus konfrontiere laut Dr. Hartl im Neuen Testament die Menschen immer wieder mit drei Themen, die das Herz vieler Menschen füllen und dadurch das eigene Verhalten steuern würden und zugleich den Menschen abhalten, eine gute Verbindung zu Gott zu haben. Auch hierbei seien falsche Loyalitäten zu erkennen. Drei von solchen falschen Loyalitäten führt Dr. Hartl am Beispiel Jesu Christi im Neuen Testament auf, nämlich erstens das Thema von leeren Traditionen und Gewohnheiten, die die Macht haben könnten, dass das an ihnen Festhalten dazu führt, dass das eigene Wollen nichts mehr mit Gottes Willen zu tun hat. Zweitens zeige Jesus, dass viele Menschen oftmals nur deshalb Dinge täten, um den Menschen zu gefallen und gut vor ihnen dazustehen. Man habe dann eine Gefolgschaft den Menschen gegenüber im Herzen, die teilweise aber im Konflikt stehen kann zu Gott. Drittens gäbe es eine falsche Loyalität des Menschen gegenüber dem Geld, das an sich nicht schlechtes sei, aber das krank machen könne, wenn man es zum Obersten erhebe. Die zentrale Frage sei dann hier, wem man denn diene. Biblisch ausgedrückt wird der Umstand, etwas oder jemanden außer Gott an die oberste Stelle im Leben zu stellen, mit dem Begriff Götzendienst. Jedoch sei gemäß Dr. Hartl ein Götze nicht neutral, sondern etwas Böses, das zu einem sogar innerlich spreche. Zum Beispiel könnte ein Satz bei der Loyalität gegenüber Menschen lauten: Was sollen denn die anderen denken? Oder: Was würden denn deine Eltern sagen, wenn die dich so sehen? Bei der falschen Loyalität gegenüber Traditionen könnte ein innerer Satz, den man dann hört, etwa lauten: Das haben wir ja noch nie gemacht. Ja, wo kämen wir denn dahin? Auch bei der falschen Loyalität gegenüber dem Geld spreche der Mammon zu einem, und zwar etwa durch innere Sätze wie: Wovon sollst du denn leben? Du brauchst doch Geld. Und du brauchst noch mehr. Schau dir doch die Leute an, die so viel haben. Nach Dr. Hartl spreche aber auch Gott innerlich zu uns Menschen. Jedoch komme Gott oft nicht mehr bis zu einem durch, weil man seine Impulse vom Heiligen Geist im Inneren gleich ablockt, zum Beispiel durch Sätze, die durch falsche Loyalitäten in uns entstanden sind und die etwa lauten wie »Ach, das geht doch nicht« oder »Unmöglich«. Und jeder Götze fordere nach Dr. Hartl, genauso wie die Götter anderer Religionen etwa, wie sie im Alten Testament geschildert werden, Opfer von uns. So opfern beispielsweise Menschen auch oftmals sehr viel oder gar alles für das Geld. Die Gesundheit, die Freizeit, Freundschaften. Zudem könne man, wenn man Götzen diene, nie genug bekommen, nie satt werden, nie das bekommen, was einem der Götze verspreche. Zum Beispiel, wenn man dem Geld diene und sich dann endlich einen Luxussportwagen leisten könne, stünden die Chancen dennoch hoch, dass man diesen dann selbst, wenn man ihn erhalten hat, auch bald trotzdem nicht mehr hochschätze und dann etwa lieber noch einen Privatjet hätte oder ähnliches mehr als Steigerung ins Unermessliche. Soweit eine Zusammenfassung des Vortrags Beginns. Jetzt fährt Dr. Hartl selbst fort mit seinem Vortrag Im Herzen frei. Wir wünschen geistlichen Gewinn.
Jetzt lasst mich euch einfach mal, ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich euch einfach mal das Evangelium verkünde, okay? Ich tue das aus dem Grund, weil ich nämlich glaube, dass es unglaublich viele Menschen gibt und auch unglaublich viele Christen gibt, die das Evangelium noch nie gehört haben. Das ist was, was mich bedrückt und deswegen will ich hier mal Abhilfe verschaffen, okay? Die Schrift sagt, erstmal unser Urzustand als Menschen, ich mal das mal hier braun hin, das ist der Urzustand des Menschen, ist so, dass wir auf Herzensebene ein Problem haben, okay? Und zwar nennt die Bibel das ganz unterschiedlich, zum Beispiel hier so Galater 4,8, einst als ihr Gott noch nicht kanntet, wart ihr Sklaven der Götter, die in Wirklichkeit keine sind. Also es ist nicht so, keine Ahnung, jemand ist neutral, also der eine ist Christ und der andere ist neutral. Und der neutral ist, der entscheidet für sich selbst und der Christ richtet sich nach irgendwelchen religiösen Prinzipien aus Unsinn. Die Wahrheit ist, jeder Mensch ist versklavt. Nur er checkt's nicht. Er ist versklavt an seine Begierden, an das, was normal ist, an das, was andere Leute sagen, an sein Geld. Epheser 2,2 zum Beispiel. Ihr wart einst gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Zu ihnen gehörten auch wir einmal, als wir noch von den Begierden unseres Fleisches beherrscht wurden. Wir folgten dem, was das Fleisch und der böse Sinn uns eingaben. Der Urzustand des Menschen ist, dass du ein Herz hast, das von der Sünde, ich mal's mal schwarz hin, so befallen ist, so korrumpiert ist, dass es dich natürlicherweise hinzieht zum Bösen. Und hier wird nicht gesagt, es gibt die bisschen besseren und die bisschen schlechteren Menschen, sondern das gilt das ist bei jedem Menschen so. Okay? 1. Korinther 12,2, nochmal das Gleiche. Als ihr Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Es gibt Christen, die empören sich drüber, wie schlecht die Welt ist. Schau dir Fernsehen an. Was alles für Mist im Fernsehen kommt. Und wie die Leute alle Sünder sind. Hey, entspann dich. Natürlich, es sind Sünder. Was sollen sie denn sonst tun? Also es ist das Normale von der Welt, dass Menschen, auch du und ich, ohne Jesus, dass es uns hinzieht zum Negativen. Und bei manchen ist es offensichtlicher, ja, Leute verkloppen oder fremdgehen oder viel saufen, ja. Und bei manchen ist es viel subtiler, eher Hochmut, ich halte mich für was Besseres, weil ich gehöre zu einer guten Familie und sowas. Aber es ist der gleiche, es ist das gleiche Herzensproblem. Und ihr Lieben, es ist kein Herzensproblem, das durch Frommsein weggeht. Okay? Es ist kein Herzensproblem, das durch viel Beten weggeht oder durch nett sein. Okay? All das hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Okay? Das durch nett sein und wenn man genug betet und wenn man in die Kirche geht und fromm ist, das ist nichts anderes als das, was Buddha auch lehrt. Okay? Dass du dich durch deine Anstrengungen selber verbessern kannst. Kannst du aber nicht. Es ist dein gleiches Ego, nur diesmal im religiösen Kleidchen. das sich selbst verwirklichen will, nur diesmal auf fromm, ist komplett nicht die Wahrheit. Wenn das die Wahrheit wäre, ihr Lieben, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Aber genau das ist das Evangelium, 1. Petrusbrief. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise nicht durch einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, sondern durch das kostbare Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Dein normales Leben, okay, dein normales Leben war bestimmt von, es zieht mich zum Bösen, obwohl über mir ein Gesetz herrscht. Okay? Jeder Mensch, jeder Heide spürt, dass er anders leben sollte. Und das ist das, was Paulus das Gesetz nennt. Im Alten Testament, den Juden wurde es offenbart, es gibt ein Gesetz. Aber gleichzeitig merkt jeder Jude, ich kann es nicht halten. Merkt jeder Mensch, ich lebe nicht so, wie ich leben sollte. Das ist seine Vergangenheit, das ist unsere Vergangenheit als Menschen. Und Petrus sagt, es war eine sinnlose, von den Vätern ererbte Lebensweise. Aus der bist du nicht rausgekommen durch Nettsein, sondern aus der bist du raus erkauft durch das Blut Christi ohne Fehl und Makel. Das heißt, hier ist das Kreuz, okay? Hier ist das Kreuz. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, aber dieser alte Mensch muss auch notwendigerweise am Kreuz sterben. Den kannst du nicht therapieren. Der braucht nicht nur Info, der braucht nicht nur Heilung, der muss sterben. Okay, es gibt etwas in dir, dieses Suche nach deinen eigenen Wegen, was Paulus, was Petrus eine sinnlose, von den Vätern ererbte Lebensweise nennt, und die muss am Kreuz sterben. Jetzt, Gottes Absicht ist nicht, uns zu vernichten und uns, weiß ich nicht, zu versklaven, sondern im Gegenteil, wir lesen schon in Jeremia, ist es verheißen, da gilt das Gesetz noch, das ist im Alten Bund. Da sagt Gott schon, das, worauf ich eigentlich raus will, ist, dass ich meinen Menschen einen neuen Bund mit ihnen schließe, und zwar eins, dass ich mein Gesetz in ihr Herz lege, auf ihr Herz schreibe. Das bedeutet, neuer Bund, seit Jesus gestorben ist für uns und wir, das ist übrigens der Sinn der Taufe, in Christus hinein begraben, mit ihm auferweckt zu neuem Leben, haben jetzt eine Möglichkeit, in einer völlig neuen Realität zu leben. Und diese Realität beinhaltet ein neues Herz. Okay? Man könnte sagen, es ist sowas wie eine Herztransplantation, die wir bekommen, eine Herz-OP, die uns ermöglicht, dass unser Herz mit Gottes Herz in Beziehung ist, in Einheit ist, und wir das wollen, was er will. Ihr Lieben, Christentum ist nicht, ich versuche nach irgendwelchen Regeln zu leben. Christentum ist, ich bin meinem alten Lebensmodell gestorben. Jesus hat mir ein neues Herz gegeben. Und dieses Herz sehnt sich danach, dass es so tickt wie sein Herz. Deswegen sehne ich mich danach, auf seine Stimme zu hören und zu tun, was er will. Das Wunderbare ist, dass Gott seinen Bund nicht auf Regeln und Bestrafung baut, sondern auf Freiheit und Kenntnis. Das ist so, wie wenn ein Mensch mich liebt, wenn ich einen Menschen liebe, dann werden wir gemeinsam leben, gemeinsam einen Weg finden, nicht durch Lohn und Strafe, sondern durch Beziehung. Und das ist das, was Gott eigentlich will. Paulus bringt es wunderschön zum Ausdruck, einfach mal zwei Stellen aus Galater 5 an der Stelle. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Daher lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Okay, das ist ein Lebensmodell von Freiheit. Okay, das ist frei. Es ist nicht knechtisch. Das ist das Unglaubliche, dass unser Herz nur frei wird, wenn es dem Herrn gehört. Sonst verlieren wir uns nur an eine andere, noch subtilere Form von Knechtschaft. Und diese Freiheit ist, wenn ihr euch vom Geist führen lasst, dann steht ihr nicht unter dem Gesetz. Das heißt, das neue Leben in Christus ist geistgeleitet. Klingt vielleicht theoretisch, heißt aber einfach nur, dass du Beziehung mit Jesus hast und sagst, Herr, Heiliger Geist, führ mich. Nicht nach einem starren Gesetz, nach einem Punktesystem, sondern einer Beziehung, geleitet vom Heiligen Geist. Das, ihr Lieben, ist Christentum. Das, ihr Lieben, ist Leben mit Jesus. Das ist das Evangelium. Und dieses Lebensmodell hier ist absolut gesegnet. Segen ist ein schönes Wort im Hebräischen. Ist Segen heißt immer, dass es übereinstimmt mit Gott. Gott will dich in allen Bereichen, angefangen von Beziehungen über Familie bis hin zu körperlicher Gesundheit, bis hin zu Wohlstand segnen. Es ist sein Herz. Er liebt es zu segnen. Aber nur dieses Lebensmodell kann der Herr segnen und will der Herr segnen. Jetzt, und die Frage, um die es eigentlich geht, wenn du vom Geist geleitet bist, dann darf der Herr eigentlich über alle Themen deines Herzens mit dir reden. Okay, theoretisch. Und praktisch kommen wir aber immer wieder an Punkte, dass wir merken, Moment, über alle Themen? Aber wie ist es dann hiermit? Moment, warte mal, mit all dem, was passiert dann mit mir? Dann so. Und ich will mit euch ein bisschen schauen, was sind es denn für Gedanken, die bei dir als erstes kommen? Was ist dein Ja-Aber? Was ist mein Ja-Aber? Mal langsam reiten, Cowboy. Ich habe den Eindruck, dass die allerwenigsten Christen so leben. Dass die allerwenigsten Christen so leben, dass sie sagen, Herr, also ich spreche auch zu mir selbst, okay? Herr, was immer du willst, über jedes Thema, ohne Vorbehalte. Weißt du, viele Leute fragen, warum geht's mit der Kirche so schlecht oder den Christen so schlecht, warum geht's so wenig weiter? Ich hab wirklich eine Theorie, woran es liegt. Stell dir eine Armee vor, wo der General sagt, wir gehen in die Richtung. Und der erste Panzerkommandant sagt, ja, ich weiß gerade nicht, ob's mir da gefällt, ich denke nochmal drüber nach. Der nächste sagt, oh, das geht dann nach Norden, da ist es kalt, ich mag mehr den Süden. Der andere sagt, ich brauche noch ein paar Wochen Bedenkzeit. Ja, der andere sagt, hey, man hat mich nicht gefragt, ich wäre da gerne gefragt worden. Diese Armee wird nie einen Krieg gewinnen. Wenn du das Beispiel zu militärisch ist, stell dir ein Orchester vor, wo die Leute, die Geige spielen, gar nicht auf die Idee kommen, Noten zu lesen. Weil sie sagen, du, ich spiele eher so, wie ich es mir denke. Oder wenn dein Rhythmus vorgeht, boah, ich find's ein bisschen schnell jetzt gerade für mich. Ich spiele einfach mal das Gleiche, ein bisschen langsamer. Es wird sich nicht so toll anhören. Aber ihr Lieben, das ist der Zustand von unseren christlichen Kirchen. Der Herr spricht und ich bin der Meinung, er ist nicht schwer zu hören. Der Herr ist nicht schwer zu hören. Er spricht, aber wir haben unsere Vorbehalte und sagen, ja, aber warte mal, das habe ich ja noch nie gehört. Und warte mal, was heißt denn das? Und wie soll das eigentlich? Einfach nur ein paar Beispiele, weil das klingt so, als würde es uns gar nicht betreffen, okay? Aber einfach mal so ein Gedanke, so, nee, also das könnte ich mir nicht vorstellen. Das könnte ich mir nie vorstellen. Ich höre es ständig. Ich erzähle, keine Ahnung, dass ich in Indien war und Missionaren begegnet bin, die mich beeindruckt haben, das könnte ich mir nie vorstellen. Nein, ich könnte es mir nicht vorstellen. Was da spricht, ist Tradition und Gewohnheit, die sagt, der Herr darf zu mir über alles Mögliche sprechen, aber wenn ich es mir nicht vorstellen kann, gibt es keine Weißwürst morgens. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja? Oder keine Ahnung. Und ist das, denken wir so, ja klar, okay, ja, dann halt nicht. Ja, nö, dann spiel einfach andere Noten. Wenn du das nicht vorstellen kannst, in S-Dur zu spielen, spiel einfach G-Dur, gar kein Problem. Es wird sich unglaublich toll anhören. Ja? Oder innerlich dieses Ding, nee, wenn sich ständig was ändert, ich kann da nicht mit. Nein, ich brauche meine Sicherheit. Weißt du, was hier eigentlich spricht? Ich verstehe das als Mensch. Ich verstehe, dass es Menschen gibt, die Angst haben vor schneller Entwicklung. Aber was eigentlich dahinter ist, ist, Herr, ich folge deiner Führung, aber nur, wenn sie in meinem Tempo geht. Das ist eigentlich, hier spricht Tradition und diese Stimmen, die treten mit einer Macht auf, wo die Stimme Gottes abprallt bei total vielen Leuten. Ja, tu dir das doch nicht an, du bringst dich doch in Gefahr, stress dich nicht, übertreib mal nicht. Ja, lass mal. Es ist die Stimme von Tradition, es ist die Stimme von Komfort, ja, Stimme von Bequemlichkeit, immer mal locker lassen hier, jetzt mal nicht übertreiben. Hört sich so nach gesundem Menschenverstand an, ist oft nichts anderes als ein Götzendienst der Faulheit. Die sagt, ist für viele Menschen ein Dogma. Gott kann zu mir über alle Themen sprechen, aber es darf nicht stressig sein. Nee, wenn es stressig ist, nee, du, dann glaube ich, bin ich nicht dafür gerufen. Nee, das ist nicht vom Herrn. Du, ich mach mal eher langsam. Nein, du bist faul. Und manche entschuldigen das weg und sagen, das ist mein Charakter. Nein, das ist kein Charakter, das ist eine Stimme von einem Götzen. Sorry, wenn ich so deutlich bin. Ja, warte mal, was werden die Leute dazu sagen? Was werden die Leute dazu sagen? Ne? Ich sag mal, was ganz Subtiles. Wenn ich in die Mission gehe, hab ich meine ganzen Freunde nicht mehr. Oh ja, klar. Oh, das kann ich verstehen. Oder was würden meine Eltern sagen? Die haben so viel in mich investiert. Ich würde ihnen das Herz brechen, wenn ich in die Mission gehen würde. Schau mal, wenn du was wirklich Hartes und Herausforderndes über das Thema lesen willst, lies mal die Evangelien. Wie Jesus mit sowas umgeht, mit familiären Erwartungen. Ihr Lieben, ich muss hier ein Konzept erklären. Und es ist das Konzept von falscher Loyalität gegen Menschen. Erstmal, es gibt Bündnisse zwischen Menschen, die von Gott gesegnet sind und die gut sind. Ne? Wenn ich verheiratet bin, ja, hat meine Frau natürlich, selbstverständlich, alles Recht der Welt von mir zu erwarten, dass ich mich entsprechend verhalte. Okay? Wenn ich Eltern habe, haben meine Eltern absolut Recht, es zu erwarten, dass ich mich um sie kümmere, wenn meine Eltern alt und gebrechlich werden. Wenn ich Kinder habe, ist es klar, dass ich für meine Kinder da bin. Jetzt, es gibt aber Loyalität gegen Menschen, die nicht gut ist. Und zu sagen, aber Menschen, die erwarten das von mir, das hört sich so harmlos an, aber es ist nicht harmlos. Menschen tun aus Liebe zu ihrer Familie grauenvolle Dinge weltweit. Grauenvolle Dinge. Menschen morden, um die Familienehre herzustellen. Glaubst gar nicht, was Menschen alles schon getan haben aus Liebe. Ja, weil meine Geliebte, die erwartet das von mir, oder ich muss diese Beziehung retten, ich muss diese Beziehung schützen. Es gibt etwas, was, tja, falsche Loyalität gegen Menschen ist. Und ich nenne so eine falsche Loyalität Abhängigkeitsbeziehung. Das ist ein bisschen was, wie soll ich sagen, was Schwieriges, weil man durchschaut es nicht leicht und das menschliche Herz ist so auf der Suche nach Liebe, jedes menschliches Herz ist es, dass es fast unmöglich ist, im Laufe seines Lebens nicht irgendwann in so eine Falle zu tappen. Und es gibt tausend Formen davon. Kann sein zwischen, keine Ahnung, Lehrer und Schüler, zwischen Pastor und so, zwischen Freund und Freundin, zwischen allem Möglichen. Aber ich bringe euch ein paar Kennzeichen von einer Beziehung, wo eine Loyalität herrscht, die fast was ist wie zwischen Gott und seinem Volk. Ja, ein klassischer Satz einer Abhängigkeitsbeziehung ist, ich kann nicht leben ohne XY. Ohne dich in dem Fall. Wenn ich die Beziehung verliere, es wird mich umbringen. Das glauben Leute. Real. Ja, und das kann explizit so sein, so wirklich, ich habe eine Freundschaft und diese Freundschaft zu verlieren, das würde mich umbringen. Aber es kann auch einfach sowas sein wie, hey, ich fühle mich so sicher, es ist so schön in diesem Freundeskreis, in dieser Gemeinde, in dieser Freundschaftsstruktur. Wenn Gott mich woanders hinberufen würde, das geht gar nicht, weil ich würde überhaupt nicht überleben ohne das. Der Satz alleine ist schon ein gefährliches Zeichen. Ja, nächstes Zeichen ist erster Gedanke. Also, Wenn Gott zu dir spricht oder du über irgendwas nachdenkst, dein erster Gedanke ist, aber was würde das für die Beziehung heißen? Und an der Stelle wird schon heiß, weil familiär ist es schwer zu durchschauen. Es gibt viele erwachsene Menschen, die sich nicht von ihrem Elternhaus lösen können, weil ihr erster Gedanke ist, was würde meine arme alte Mutter dazu sagen? Und da ist was schräg drin. Es gibt diese gesunde Liebe zu Eltern und Fürsorge, aber es gibt dieses Kranke. Also im Letzten ist der Herr der Herr und ist nicht die Aufgabe, ein Leben lang die Erwartungen von Eltern zu erfüllen. Es ist nicht gut. So der erste Gedanke, wie wird's dann ihm gehen? Und wenn es ihm oder ihr schlecht gehen würde, dann kann ich überhaupt nicht dran denken. Dann kann der Herr sagen, was er will. Über dieses Thema, da höre ich gar nichts. Das ist ausgeschlossen. Nee, das würde Gott auch nie wollen. I'm not sure. Ich weiß nicht. Ja, typisch Ding von Abhängigkeitsbeziehung ist auch sowas wie, ich sag mal, du spürst sofort, wie es der anderen Person geht. Ja, also das ist so wie, keine Ahnung, ich weiß genau, was die Erwartungen sind. Ich weiß schon, was du jetzt denkst. Ich weiß, was du sagen willst. Und ich weiß schon, wie es dir geht, ehe du nur ein Wort sagst. Und es kann sich unglaublich gut anfühlen, wie tiefe Freundschaft. Aber es kann was sehr Schräges reinkommen. Und nochmal, es ist so normal für uns Menschen, an so Wegmarken zu kommen und zu erkennen, wow, das ist nicht mehr gut. Und Herr, komm rein mit deinem Licht. Das ist so normal. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass es sowas gibt. Das richtig Doofe ist, schau mal her, im Letzten ist so eine Beziehung wirklich ein Götze, ja? Ist wirklich ein Götze. Und du weißt ja, wie Götzen funktionieren, die sprechen, die haben eine Meinung, die sagen, das ist eine Möglichkeit für dich, das ist keine Möglichkeit für dich, denk gar nicht dran, du würdest ja sterben ohne mich. Ja? Erfüllt nie, also eigentlich, es saugt dir Leben aus, das ist eine der Hauptsachen, ne? Eine gute Beziehung weckt und fördert Leben und Freiheit, eine ungute Beziehung saugt dich aus und du verlierst deine Freiheit. Du musst es schützen, du musst sagen, wage es ja nicht und drehst außen rum und sowas und triffst alle Entscheidungen, um das zu schützen, aber du verlierst eigentlich Freiheit. Und das richtig Böse ist, dass jeder Götze Opfer fordert und so eine Beziehung fordert früher oder später auch Opfer. Es gibt wirklich Menschen, die fordern, die bringen für eine Beziehung, von der sie tief drin wissen, dass sie nicht gut ist, für die opfern sie alle anderen Freundschaften. Und wenn du was dagegen sagst, dann bist du auch kein Freund mehr. Und früher oder später opfern sie ihr gutes Gewissen. Also früher oder später tun sie was, wo sie wissen, okay, eigentlich der Herr hat mich zu was anderem berufen, aber meine Loyalität ist stärker in der Beziehung als am Herrn. Der Herr ist so eifersüchtig, dass er früher oder später uns in diese Situationen bringt, wo diese Entscheidung da ist. Das trifft auf Menschen zu, das trifft auf Traditionen, Gewohnheiten zu, das trifft auf Geld zu. Irgendwann ist die Frage, wem dienst du? Und an dem kommt keiner vorbei. Jesus ist sehr klar. Er sagt, ja, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und das sagt Jesus in direktem Verhältnis tatsächlich zum Thema Finanzen. Er sagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper hell sein. Wenn dein Auge krank ist, dann wird dein ganzer Körper krank, finster sein. Lass uns mal über das Thema, wir haben jetzt über Menschen, Loyalität gegen Menschen gesprochen, lass uns über Loyalität gegen Geld sprechen. Und da haben wir schon den Fachbegriff gelernt, dass es eigentlich um Mammon geht. Ja? Lass uns das Thema Mammon anschauen. Der Herr will, dass wir frei sind, dass wir auf Herzensebene tief drin frei sind. Und deswegen ist so wichtig, rauszufinden, wo wir es noch nicht sind. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, das ist dein Herz. Und im nächsten Vers oder im nächsten Satz sagt er, dein Auge gibt deinem Körper Licht. Wenn dein Auge dunkel ist, dann ist dein ganzer Körper dunkel. Das heißt, wenn dein Auge nicht gut funktioniert, dann kannst du nicht mehr unterscheiden, dann ist alles dunkel. Und er bringt das in direktem Zusammenhang zu dem Thema Mammon. Ein Vers weiter geht's weiter um Geld. Und ich habe nachgedacht, das ist interessant. Also du kannst über dieses Auge gibt den Körper Licht, kannst ganz betrifft auch vieles, betrifft, wie wir mit Medien umgehen, alles Mögliche. Aber was hat es mit der Geldsache zu tun? Und was mir aufgefallen ist, Jesus sagt, wenn ein Auge das nicht sieht, dann kann auch kein Licht in dich reinkommen. Und ich habe den Eindruck, dass Geiz und Hängen am Materiellen die Sünde ist, für die wir am meisten blind sind. Und die in sich einen verdunkelnden Aspekt hat oder die in sich ein Element hat, dass man es nicht erkennt, ich nenne es mal, merkt man nicht bei sich selbst. Weil, weißt du, es gibt andere Sünden, da ist das anders. Okay? Der Ehebruch treibt, der weiß, dass er Ehebruch treibt. Ist nicht so, dass er sagt, Schatz, sind wir jetzt eigentlich verheiratet oder nicht? Ich weiß nicht mehr genau. Nein, der weiß, dass es Ehebruch ist, okay? Der was klaut, weiß in der Regel, dass es gerade geklaut ist. Der was lügt, weiß in der Regel, dass es gelügt ist. Und ich behaupte, der an Mammon hängt, weiß es so gut wie nie. Es ist weißt du schon, ich hab's noch nie gehört, zu mir kamen schon wiederholt Menschen, ich bin kein Pfarrer oder sowas, aber Menschen, die gesagt haben, Johannes, ich muss was gestehen, in meinem Leben gibt's was nicht gut ist oder irgendwie sowas. Zu mir ist noch nie jemand gekommen, der gesagt hat, Johannes, ich muss klar Schiff machen, ich bin nicht im Reinen mit Gott, denn mein Herz ist geizig. Ich bin habsüchtig. Ich hab's noch nie gehört. Und weißt du warum? Weil die allermeisten Menschen von sich sagen würden, so viel habe ich gar nicht. Ich habe gar nicht so viel Geld, dass ich habsüchtig sein könnte. Und wir denken, da gibt's jemand anderen, der hat viel mehr Geld und der hat bestimmt ein Problem mit Habsucht. Ja, aber ich nicht. Hey, ich hab ein Einkommen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Der Punkt ist, das denkt jeder Mensch von sich. Der Millionär sagt auch, ich bin kein Milliardär. Und die betrifft es. Bist du bereit für einen wirklich entlarvenden Test? Willst du wissen, wie stark dein Herz am Geld hängt?
Zurück im Kurs Null auf Radio Horeb fährt jetzt der Gebetshausleiter und Theologe Dr. Johannes Hartl aus Augsburg mit seinem Vortrag fort, der unter dem Titel steht »Im Herzen frei«. Dabei geht es unter anderem darum, wie man von inneren Lügen frei wird, um Platz zu machen für die Stimme Gottes im eigenen Leben.
Bist du bereit für einen wirklich entlarvenden Test? Willst du wissen, wie stark dein Herz am Geld hängt? Doppelpunkt. Wie denkst und redest du über reiche Menschen? Das ist der Test. Du siehst jemand mit seinem Sportwagen oder jemand im Fernsehen, die Millionärsshow, sagt, schau sie dir an, wie sie prassen. Die Bischöfe fahren auch so große Autos. Und in welchen Palästen die rumsitzen. Und du ereiferst dich. Und in dem Maße, in dem du dich ereiferst, bezeugst du, dass dein Herz an all dem Gleichen hängt. Denn sonst ließe es dich kalt. Du kannst sagen, oh, der hat viel Geld. Keine Ahnung, vielleicht ist er unglücklich. Ist mir komplett egal. Weißt du, wir ereifern uns, dass der einen Porsche fährt. Du weißt nicht, ob er 100 Porsche vorher verschenkt hat. Oder du weißt nicht, ob er bei Porsche arbeitet und den fahren muss. Man will gar nicht, sagt so ein Fiat. Wird viel lieber ein Fiat fahren. Ja, oder ist es ein Erbstück und er bringt es nicht übers Herz, ihn zu verkaufen. Du hast keine Ahnung. Aber wie wir urteilen über die Reichen, verrät, wie wenig es uns kalt lässt, dass die viel haben. Aber bei sich selber sieht man es nicht. Jesus sagt übrigens, weißt du, wer im Umgang mit wenigem treu ist, ist es auch im Umgang mit vielen. Das bedeutet, es ist grad wurscht, wie viel Geld du hast. Mammon betrifft arm und reich zugleich. Du kannst mit wenig Geld extrem geizig sein. Wir denken manchmal, aus schöner dritten Welt sind die Leute auch viel unabhängiger vom Materiellen. Nein, sind die gleichen Sünder wie hier. Du kannst mit 1 Million geizig sein und du kannst mit 1 Euro geizig sein. Du kannst mit 1 Euro großzügig sein und du kannst mit 1 Million Euro großzügig sein. Schau mal, ganz wichtig. Gott braucht dein Geld nicht. Okay, es ist nicht, dass Gott sagt, oh, ich würde gern so viel tun in der Welt, aber die Leute geben ihr Geld nicht her. Für Gott. Gott gehört alles. Weißt du, was Gott braucht? Gott braucht es, dass du gesegnet bist. Und Geiz kann Gott nicht segnen. Schau mal, es gibt Dinge, die sind in der Ordnung Gottes und die sind gesegnet. Und es gibt Dinge, die sind nicht in der Ordnung Gottes und die können nicht gesegnet werden. Geiz kann nicht gesegnet werden. Was ist denn Segen? Ich schreibe es erstmal hin, damit ich kurz erklären, was ist. Geiz kann Gott nicht segnen. Ich glaube, dass, schau mal, Jesus spricht unglaublich viel über Finanzen. Und zwar nicht, weil er uns Reichtum nicht gönnt, sondern weil er will, dass wir brutal unglaublich gesegnet sind. Er will total gesegnet. Und deswegen warnt er uns vor einem Lebensstil, der dich abschneidet vom Segen Gottes. Im Alten Testament war es so, dass Gott gesagt hat, hey, mir gehört eigentlich alles und deswegen gib mir den Zehnten als Zeichen, dass eigentlich alles mir gehört. Im ganzen Alten Bund, der Erstgeborene ist heilig dem Herrn, weil eigentlich das ganze Volk dem Herrn gehört. Und indem das Volk sagt, hey, eigentlich gehört dir eh alles, sagt er, das ist ein gesegneter Lebensstil. So wie du beim Kuss dich freust, wenn du dich hingibst, nicht wenn du überlegst, wie lange küssen wir jetzt schon. So ist der Lebensstil, den Gott segnet, der von einem weggeschenkten Herzen. Das ist der Lebensstil, den Gott segnen kann. Und Geiz kann Gott nicht segnen. Und deswegen wird viel drüber geredet, eher in Freikirchen oder so mit dem Zehnten, will gar nicht so groß auf dem rumreiten, aber das biblische Prinzip im Alten Testament davon ist, dass dem Herrn gehört alles. Wie viel hast du denn bezahlt für deinen Körper, mit dem du arbeitest? Hast du den geleast? Oder wie? Alle Fähigkeit zu arbeiten, alles, was du hast, alle Luft, die du atmest, hast du alles gratis bekommen. Alles gehört dem Herrn und er kann es heute wegnehmen, er kann es morgen wegnehmen und du wirst in deiner Todesstunde überhaupt nichts mitnehmen von all dem. Das heißt, dem Herrn gehört alles. Der Zehnte, 10% zu geben, ist nur sowas wie die Erinnerung. Ich bin nur Verwalter von dem, aber eigentlich gehört's mir nicht. So, das ist der Punkt. Aber es ist nicht das das ist nicht das Letzte, auf was es raus will. Schau, Robert Morris, Gründer von einer großen Gemeinde in Atlanta, Gateway Church, der vertritt die These, dass auf Geld immer ein Geist ist. Entweder ein guter oder ein schlechter. Ich weiß nicht, ob er recht hat, aber ich weiß, dass in der Welt wenig neutral ist. Okay? Entweder ist mein Geld mein Besitz, den ich horte, und meine Sicherheit, bleib weg da! Jetzt predigt er schon über das Thema, wer weiß. So? Oder es ist das Geld des Herrn. Und weißt du was? Es ist ganz dein Herr. Das ist der gesegnete Lebensstil. Das ist das, was das Judentum lehrt. Dass deine ganze Familie gesegnet ist, wenn der Erstgeborene dem Herrn geweiht ist. Dass dein ganzes Vermögen gesegnet ist, dein Ertrag gesegnet ist, wenn du 10% von deinen Früchten dem Herrn gibst. Die Idee dahinter ist, dass der Herr will, dass das, was du hast, sich multipliziert. Nicht nur Finanzen, sondern auch alles, was der Herr dir anvertraut. Alle Reich-Gottes-Gleichnisse laufen so. Herr, vertraut dir was an? Und so, wie du damit umgehst, gibt er dir mehr. Er will dir mehr geben. Es ist nicht, dass Gott sagt, ich verbiete aber, dass jemand zu viel Geld hat. Überhaupt nicht der Punkt. Er will dir mehr anvertrauen. Er will multiplizieren. Und das, was gesegnet ist, vermehrt sich. Jesus segnet Brot und Fisch und dann wird es vermehrt. Geld, das unter der Herrschaft Gottes ist, vermehrt sich. Und Geld, das nicht unter der Herrschaft Gottes ist, ist nie genug. Es fehlt immer. Ich möchte kurz aus meinem Leben erzählen. Ich habe nicht den Eindruck, diese Lektionen schon ganz gelernt zu haben, aber ich will eine von den prägenden Lektionen erzählen. Es war vor gut 10 Jahren. Wir sind fast auf den Tag genau vor 10 Jahren nach Augsburg gezogen, meine Frau und ich. Und wir haben damals klar die Berufung verspürt, ganz auf den Herrn zu vertrauen und auf seine Versorgung. Als ich das Freunden und Verwandten und Leuten erzählt habe, da kamen Stimmen mitunter. So, wie stellst du das vor? Und so, auch in meinem Inneren. Und es war im Juni, im Juli, im Sommer sollte mein Vertrag an der Uni enden. Und ich habe darüber nachgedacht, was soll das denn heißen, von der Vorsehung des Herrn zu leben? Also was heißt das konkret? Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon ein Buch geschrieben gehabt und ich bin eingeladen worden, habe da teilweise Geld bekommen und habe mir gedacht, okay, dann lebe ich halt von dem so. Und darüber hinaus werden wir noch irgendwas bekommen. Wir hatten damals schon, waren schwanger mit dem zweiten Kind und haben in München gewohnt, irgendwie, ich glaube, 850 Euro Miete für kleine Zweizimmerwohnung. Und dann hatte ich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, Johannes, ich will, dass du auch alles Geld, was du bekommst als Honorare, dass du all das weggibst. In mir kam mir die Stimme, was? Gott, dein Plan ist, dass wir kein Einkommen haben, meine Familie. Und dann ist dein Plan, wenn ich Geld bekomme, soll ich das weggeben. Das klingt nach einem unglaublich tollen Plan. Es klingt wie ein Plan, der einfach nicht funktioniert, Gott. Und es war am Mittwochvormittag, als ich das im Gebet durchgerungen habe, weil ich wusste, das wäre eigentlich der Ruf, komplett nicht auf das zu setzen, zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, ich fahre jetzt da und dahin. Nochmal, die allermeisten Menschen sind berufen, von ihrer Hände Arbeit ganz normal zu leben. Auch da kannst du auf den Herrn vertrauen oder nicht vertrauen. Aber ich habe gemerkt, ich bin vor dieser Entscheidung gestellt, gell? Und konkret an Bankautomaten gehen und nicht wissen, was auf dem Konto ist. So sah das erstmal aus. Da gab es nicht Spenderkreis oder irgendwie so. Und dann kommt dieser Anruf vom Herrn, dass ich den Eindruck habe, buchstäblich die Hunderte oder Tausende von Euro, wenn die kommen, sie zu nehmen und sie wegzugeben. Bist du deppert, würde der Österreicher sagen. Und ich gehe an dem Tag an die Uni. Und kommt ein Kollege auf mich zu, sagt, Johannes, hat der Professor schon mit dir geredet wegen des Geldes? Und ich so, was wegen des Geldes? Müssen wir was zurückzahlen oder gibt's eine Gehaltskürzung oder sonst was? Keiner an der Uni weiß irgendwie von meiner Überlegung. Dann sagt er mir, nee, der Professor hat nur entschieden, irgendwie am Haushalt vom Lehrstuhl sind irgendwie 650 Euro übrig für das Semester und der Professor hat entschieden, dass du das bekommen sollst. Und ich so, oh, wow, voll nett. Weißt du, es war 6, 7, 8 Mitarbeiter im Lehrstuhl. Keiner weiß, vor welcher Entscheidung ich stehe. Okay. Gleicher Abend. Bin bei Freunden eingeladen. Die Freunde zeigen mir ihre Homepage. Wir haben eine Homepage gebastelt und sagen, hey, wie findest du die Homepage? Und ich habe gesagt, hey, gut, das würde ich vielleicht noch ein bisschen anders machen und so. Und weiß ich nicht, ich habe an das schon gedacht. Wir trinken Latte Macchiato, netter Abend. Am Ende vom Abend, die Freunde haben keine Ahnung, woran ich gerade denke. Sagen, Johannes, hey, hier hast du 100 Euro, du hast uns echt geholfen. Hier, wir wollen dich einfach beschenken. Ich bin berufstätig zu dem Zeitpunkt, gell? Ist nicht irgendwie Missionar, die wissen das nicht mal. Ich denke, warte mal, okay, 650 Euro mittags, 100 Euro am Abend. 2 Tage später, wir hatten ein Jugendwochenende damals, das ich geleitet habe, und eine Gastronomin hat Lasagne für uns gemacht, in so einer großen Schüssel für 100 Jugendliche und so. Und die war ein Restaurant-Eigentümerin und ich gehe hin und hole die Lasagne ab. Und sagt sie, hey Johannes, komm mal her, ich will dir noch schnell was geben. Und ich habe mir gedacht, okay, die gibt mir jetzt eine kleine Spende für unsere Jugendarbeit. Weil einmal mehr, auch sie weiß nichts von den Überlegungen, die weiß, dass ich berufstätig bin, nichts. Und dann nimmt sie ihre Geldbörse raus und sie hat diese Geldbörse, die man immer bewundert bei den Kellnern, die so aufklappt und denkt so, boah. Und die klappt diese Börse auf und die ist voll mit Scheinen. Und dann fasst sie rein, ich erwarte 20 Euro oder 50 Euro für die Jugendarbeit, das erwarte ich. Sie fasst rein und nimmt den ganzen Stapel Geld raus, das ist 1,5 Zentimeter oder so. Und sie sagt zu mir, Johannes, Gott hat zu mir gesagt, ich soll dir das geben und es ist für dich und deine Familie, nicht für die Jugendarbeit. Und ich so zu Gott, versuchst du mir irgendwas zu sagen? Das alles, das waren 48 Stunden. Und ich hatte seither mein Leben lang wirklich Mühe, nochmal an der Güte des Herrn zu zweifeln. Also auf jeden Fall, was Finanzen betrifft, weil er ist so. Und unser Herz erzählt uns Unsinn. Unser Herz erzählt uns, wenn du dich auf Gott verlässt oder so, dann weiß ich nicht und woher soll es kommen. Es ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Und es stimmt nicht, dass Gott ein Problem damit hat, wenn du reich bist. Überhaupt nicht. Super, wenn du reich bist. Halleluja. Aber er will, dass du gesegnet bist. Es gibt diese berühmte Stelle, kommt in jeder zweiten Kollektenpredigt in Gemeinden. Das ist dieses Thema, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat und dass man so schön, jeder soll geben, wie es sich in seinem Herzen vorgenommen hat und nicht verdrossen und nicht unter Zwang. Schau mal, wir leben im neuen Bund. Deswegen, es gibt da auch nicht eine Regel, wie viel Prozent sollst du und musst du geben und sonst was. Die Frage ist, wie willst du leben? Nach welchem Gesetz willst du leben? nicht unter Zwang. Gott hat keine Mühe an Geld. Weißt du, sagt nicht irgendwie so, ich quetsche es dir raus. Warum liebt denn Gott eigentlich einen fröhlichen Geber? Kannst du mir das mal sagen? Man liebt in der Regel das, was so ist wie man selber. Und in der Bergpredigt sagt Jesus was Interessantes. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, wenn du was spendest, dann wirst du auch gesegnet, dann kriegst du mehr Geld wieder. Und denke, okay, hört sich echt nach Kapitalismus an. Aber bei Jesus kommt eine andere Nuance rein und die hat einmal mehr mit dem Kuss zu tun, einmal mehr mit diesem Vergessen zu tun. Und er sagt, ihr sollt eure Feinde lieben, ihr sollt Gutes tun und leihen, auch dort, wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt, Gott liebt einen freudigen Geber, weil er selber einer ist. Freudig zu geben, ohne Trauer, ohne Hintergedanken, aber wie du es im Herzen vorgenommen hast, nicht unter Zwang, weil du musst. Das ist das Wesen Gottes. Und im Letzten ist der Lohn von so einem Lebensstil, der Lebensstil des Evangeliums, der Lohn ist diese Beziehung. Gott nahe zu sein ist mein Glück, sagt der Psalmist. Klammer auf, erstaunlicherweise ist es trotzdem dann gesegnet, aber es ist nicht wirklich der Punkt. Der Punkt ist, Herr, ich will so handeln, wie du handelst. Ich will, dass mein Herz dem deinen ähnelt und du bist ein großzügiger Vater. Und deswegen, wie sieht neutestamentlicher Umgang mit Geld, mit Mammon aus? Ich nenne das freudige Opfer. Da stehen zwei Worte drin. Über das Freudige haben wir jetzt schon gesprochen. Dass es Gott nicht darum geht, dir was abzuschneiden. Wenn Paulus über das Geben spricht, sagt, denk dran, was Jesus in seiner Liebe getan hat. Er war reich, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Das heißt, Paulus sagt, wie sollst du geben? So wie Jesus. So wie Jesus. Jesus hat ein Opfer gebracht. Und ich glaube, dass Gott Opfer segnet. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist erstmal freiwillig und ist aber zweitens was, was du spürst. Es gibt Menschen, die geben aus ihrem Überfluss eine Menge für den Herrn, die sie nicht spüren. Deswegen ist es auch unsinnig, über den Zehnten zu reden. Für manche ist ein Zehnter, die merken das überhaupt nicht. Für andere ist ein Zehnter ein Riesending. Das, was der Herr segnet, ist ein Opfer. Das heißt, wenn ich ihm was gebe, was ein Statement ist, ich diene dir und du bist mein Versorger. Weißt, das Tolle an einem Diener ist, ein Diener wird bezahlt von jemand. Der Diener muss nicht sein eigenes Essen mitbringen. Und wenn ich der Diener des Herrn bin, dann sorgt er für mich. Und dann kann ich auch agieren in seiner Vollmacht. Ein Diener handelt im Namen seines Meisters. Und deswegen ist es so schlimm, wenn man zum Diener von Menschen wird oder vom Diener von Geld. Denn dann ist nur Geld der Versorger und es ist keine Vollmacht dahinter. Lass mich ein letztes noch sagen über das Thema Geld, was ganz wichtig ist. Gell? Du bist natürlich der Verwalter von deinen Finanzen. Ja? Es gibt Menschen, die das nicht tun. Ich predige nicht eines gerade wurscht lebenden Tag hinein. In der Schrift ist so ein hoher Wert von gutem, seriösen, gerechten Umgang mit Geld. Übrigens ist in der Bibel reich zu sein eigentlich nicht automatisch negativ bewertet. Das hört man manchmal so irgendwie Option für die Armen und eigentlich müsste man alle so Franz von Assisi sein. Erstmal, wir lesen in der Bibel genauso Sachen wie Sprüche 10,4. Arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand des Fleißigen macht reich. Also die Bibel geht erstmal davon aus, wenn jemand seinen Job gut macht, normalerweise wird er reich. Es sei denn, es ist ein ganz unrechtes System, in dem er lebt. Die Bibel sagt auch Sachen wie Sprüche 11,25, wer wohltätig ist, wird reich gesättigt, wer andere labt, wird selbst gelabt. Also es ist nicht ein biblisches Ideal, wenig haben ist gut. Das biblische Ideal ist, du bist ein guter Verwalter von deinem Geld. Du gehst gut damit um und du hast ein großzügiges Herz. Und großzügig ist auch gegen sich selbst, ist auch, ich kann auch mir was gönnen. Ich kann feiern, ich kann was schenken. Nicht dieses kleinliche, ängstliche. Die meisten Menschen, die sich selber nichts gönnen, können auch anderen nicht viel gönnen. Und die meisten oder viele Menschen, die zu sich selber großzügig sein können, können auch zu anderen großzügig sein. Das entspricht, glaube ich, stark der Lebenshaltung des Herrn. Ich versuche zum Ende zu kommen. Worum geht's im Letzten? In dieser ganzen Frage, worum geht's Abhängigkeitsbeziehungen, Bequemlichkeit in Geld, als Gott sein Volk aus Ägypten rausholt, sagt er zu Mose, sag zu Pharao, der Gott der Hebräer hat mich zu dir gesandt und lässt dir sagen, lass mein Volk ziehen, damit sie mich in der Wüste verehren können. Man kann auch sagen, damit sie mich in der Wüste anbeten. Ihr Lieben, es tobt im Herz des Menschen ein Kampf um Anbetung. Du wirst deine Knie vor genau einem Gott beugen. Und die Frage ist, welcher ist es? Und die normalen Verstrickungen der Welt bewirken, dass wir den Herrn nicht wirklich anbeten. Er spielt so eine Rolle. Und deswegen ist die Kraft aber auch nicht da. Und deswegen ist es so massiv, was passiert, wenn wir Gott anbeten. Deswegen glaube ich so sehr an Dinge wie Gebetshäuser und Lobpreis und Anbetung. Es ist unglaublich, wenn wir sagen, Herr, du bist Gott. Ich meine, diese simple Aussage, nur Gott ist Gott, ist ein so ein Level. Wirklich, Anbetung ist die Ordnung der Realität. Wenn du Gott anbetest, kommt Ordnung in die Realität. Du siehst wieder klar. Ich liebe es, wie der Psalmist Psalm 16 betet. Ich will euch das vorlesen zum Schluss. Eine Zusammenfassung von all dem, von diesem gesegneten Lebensstil. Behüte mich Gott, denn ich vertraue dir. Ich sag's zum Herrn, du bist mein Herr, mein ganzes Glück bist du allein. Viele Schmerzen leidet, wer fremden Göttern folgt. Du musst es hören. Viele Schmerzen leidet der anderen Göttern folgt. Ich will ihnen nicht opfern. Ich nehme ihren Namen nicht auf meine Lippen. Du, Herr, gibst mir das Erbe und reichst mir den Becher. Du hältst mein Los in deinen Händen. Auf schönem Land fiel mir mein Anteil zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut. Hier ist Segen. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mein Herz mich bei Nacht. Ich habe den Herrn beständig vor Augen, er steht mir zurecht, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele, auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis, du lässt dein frommenes Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben, vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Weißt du, wie dieses Leben in dir Gestalt annimmt? Das nimmt Gestalt an, wenn deine Uhr zu dir spricht, du hast keine Zeit. Und du trotzdem betest. Und wenn dein Bauch zu dir spricht, das kann ich mir nicht vorstellen, und du sagst, und ich faste trotzdem, denn der Herr ist der Herr. Und wenn dein Status sagt, also für das bist du aber zu gut, ja, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, und du entscheidest dich trotzdem in Demut zu dienen. Wenn Mammon zu dir spricht, ja, wie soll es daraus werden, und du trotzdem gibst, bis zu dem Punkt, dass du spürst, dass du was gibst. Wenn die Sicherheit zu dir sagt, hey, riskier das nicht, was soll aus dir werden? Und du entscheidest dich trotzdem im Glauben zu gehen und es zu tun, was der Herr sagt. Und wenn du so lebst, lebst du im vollkommenen Segen und nichts weniger ist, das ist deine Berufung, im Herzen frei zu leben.
Das war der Gebetshausleiter und Theologe Dr. Johannes Hartl aus Augsburg mit seinem Vortrag unter dem Titel »Im Herzen frei«. Wir danken ihm sehr herzlich dafür und mehr Audiomaterial von Dr. Hartl sowie den ungekürzten Vortragsbeginn können Sie auch auf gebetshaus.org hören. Wenn Sie möchten, bestellen Sie von dieser Sendung gerne eine CD ab Montag unter 08328 921 120. Sie können auch einen Podcast herunterladen, entweder in der Radio Horeb App oder auch im Skill von Alexa sowie natürlich auf der Homepage horeb.org. Danke, dass Sie auch diese Sendung durch Ihre großzügige Spende ermöglicht haben. Wir verlassen uns auch weiterhin auf Ihre treue Unterstützung. Wenn Ihnen unser Programm gefällt und Sie noch nie gespendet haben, bitten wir Sie ganz besonders um Ihr Gebet und nach Möglichkeit auch um Ihre Spende, da unser Programm für Sie weder durch Kirchensteuern noch durch Werbeeinnahmen finanziert wird. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Leon Bichler aus München mit den besten Wünschen für den weiteren Tag. Behüt Sie Gott!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.